Liebe Gemeinde, wir beginnen jeden Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und damit sagen wir gleich zu Beginn, dass wir mit seiner Nähe, mit seiner Gegenwart rechnen. Aber woher nehmen wir denn eigentlich diese Gewissheit, dass er da ist, dass Gott da ist? Ist Gott wirklich heute unter uns? Und warum? Weil das eben hier eine Kirche ist, ein Gotteshaus, weil hier geistliche Lieder gesungen werden. Manche Kirchenmitglieder, die nicht in den Gottesdienst gehen, die würden sagen, wir finden Gott viel eher in der Natur, im Wald, in der Schöpfung. Einige von uns würden dann sagen, aber Jesus hat gesagt, wo zwei oder drei sich in meinem Namen versammeln, da bin ich mitten unter ihnen. Aber dann fragt der Zweifler weiter, seid ihr wirklich in seinem Namen versammelt? Oder seid ihr nur aus Gewohnheit da? Oder seid ihr gar in eurem eigenen Namen da? Um euch zu verwirklichen, euren Namen groß zu machen? Und überhaupt, wie kann das sein? Wie kann das sein, dass der, der zur Rechten Gottes ist, dass der heute Morgen hier ist und ganz Ohr sein will, auf unsere Gebete hört, unsere Lieder? Liebe Gemeinde, diese Frage, ob Gott wirklich da ist, ob wir wirklich mit ihm rechnen dürfen, hier auch im Haus Gottes, das war diese Frage, die schon diesen König Salomo umgetrieben hat. Und zwar bei der Einweihung des ersten Tempels. Schon sein Vater, schon der König David, wollte ja eigentlich Gott ein Haus bauen, einen Tempel, ein würdiges Haus bauen, aber Gott hat gesagt, nein, dein Sohn soll diese Aufgabe übernehmen, der Salomo. Und dann wird in der Bibel das beschrieben, 1. Könige 8 und auch beim Chronikbuch, wie Salomo ganz viele Dinge herbeibringen lässt, wie er weder Geld noch Mühen scheut, um ein, wie er meint, angemessenes Heiligtum für Gott zu bauen. Und nach 7 Jahren ist dann dieser Tempel fertig. Und dann kommt der Tag der Einweihung. Und bei diesem Tag der Einweihung, da bekommt der König Salomo den Mund nicht mehr zu vor lauter Staunen. Er ist richtig aufgewühlt, er ist überwältigt, er ist überrascht. Denn eben hatten die Priester diese Bundeslade in das neue Heiligtum gebracht. Und auf einmal kommt eine Wolke und erfüllt dieses ganze Heiligtum, sodass die Priester ihre Zeremonie abbrechen müssen, nach außen gehen. Die Herrlichkeit Gottes erfüllt diesen Tempel in Jerusalem. Und dem König fällt es schwer, das zu realisieren, was da geschieht. Er kann das kaum fassen. Er kann kaum fassen, der Gott von Himmel und Erde, der nimmt jetzt Wohnung hier in diesem Haus. Der Unendliche konzentriert, bündelt, fokussiert sich auf einen Punkt, wählt so ein Fleckchen Erde aus, lässt sich ansprechen, lässt sich begegnen. Und zwischen Verwunderung und Skepsis hin und her gerissen betet Salomo, sollte Gott wirklich auf Erden wohnen? Siehe, der Himmel und aller Himmel können dich nicht fassen. Wie sollte es dann dieses Haus tun, das ich gebaut habe? Mit anderen Worten, gibt es überhaupt irgendein Haus, das Gott fassen kann? Und will man damit vielleicht Gott binden, festhalten, an sich ketten? So eine Art Schutzpatron aus ihm machen? War das nicht mit dieser Bundeslade, mit diesem Wanderheiligtum, mit dem Zelt viel mehr das, was Gott entsprochen hat? Dass Gott sagt, ich bin mit euch unterwegs, Gemeinde unterwegs, auf euren Lebenswegen, ein Gott der Lebensgeschichte, ein unverfügbarer Gott. Kann man jetzt aus einem dynamischen Gott einen statischen Gott machen? Sollte Gott wirklich auf Erden wohnen, so betet Salomo. Salomo, siehe, der Himmel aller Himmel, Himmel können dich nicht fassen. Wir würden heute sagen, das ganze Universum kann Gott nicht fassen. Wir können ihn auch nicht mit Begriffen von Länge, Zeit, Breite und so weiter beschreiben. Wer die Zeit geschaffen hat, der unterliegt nicht der Zeit. Und immer wieder dann, auch in der Bibel, wenn Leute gemeint haben, sie haben jetzt Gott irgendwie zumindest großenteils verstanden. Sie haben quasi sozusagen ihn eingebaut in ihr Gedankensystem, in ihre Theologie. Immer dann wieder sind Kritiker aufgetreten und haben eine heilsame Unruhe ausgelöst. Wie zum Beispiel Jesaja, der sagt, so spricht der Herr, der Himmel ist mein Thron und die Erde der Schemel meiner Füße. Was ist denn das für ein Haus, das ihr mir bauen könntet? Oder welches ist die Stätte, da ich ruhen sollte? Und dann sagt Paulus in der Apostelgeschichte, Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist, der Herr des Himmels und der Erde, er wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind. Und deswegen steht dieser Salomo da nicht ganz selbstsicher in diesem Tempel, vor diesem neuen Tempel. Und schon gar nicht maßt er sich jetzt an zu sagen, jetzt haben wir Gott quasi endgültig hier im Sack. Sondern er bittet ganz demütig und ganz bescheiden um seine Gegenwart und sagt, Gott, so wie du bei unseren Vorvätern warst, bei unseren Vorfahren, so sei auch bei uns. Und er erinnert Gott an seinen Bund, an seine Versprechen, das Gott ihm gegeben hat, seinem Vater, den Vorfahren, Mose, Abraham, David. Und Salomo macht sich nichts vor. Gott ist nicht automatisch, nicht selbstverständlich da, weil wir das jetzt so schön arrangiert haben, sondern er ist nur da, wenn Gott das möchte. Und liebe Gemeinde, die entscheidende Frage, wo ist Gott? Wo ist er für dich, für mich? Das ist die entscheidende Frage, wo ist Gott? Da kam mal ein kleiner Junge zu einem Rabbi und hat ihn ganz spitzbübisch gefragt, Rabbi, ich gebe dir 100 Euro, wenn du mir sagst, wo Gott wohnt. Und da hat der Rabbi gelächelt und hat gesagt, ich gebe dir 200 Euro, wenn du mir sagst, wo Gott nicht wohnt. Donnerstag war Himmelfahrt. Da erinnern wir uns daran, dass Jesus an Himmelfahrt nicht irgendwo ins Weltall entschwebt ist, sondern dass Jesus nur den Raum gewechselt hat. Dass er aus der sichtbaren Welt hinüber gewechselt hat in die unsichtbare Welt, in die göttliche Sphäre, die aber unsere Welt durchdringt. Wo ist Jesus? So haben die Jünger an Himmelfahrtstag gefragt. Die Antwort heißt, er ist nur ein Gebet weit entfernt. Martin Luther hat gesagt, nach der Himmelfahrt ist Christus den Gläubigen näher als das Gewand, das sie auf dem Leib tragen. Christus näher als das Gewand, das sie auf dem Leib tragen. Denn Jesus hat seinen Freunden eine Zusage gegeben. Matthäus 28, ich bin bei euch, und zwar alle Tage. Und das ist ein Wunder, diese Zusage, ich bin bei euch, ein Wunder, über das man nur staunen kann. Dass der, der alle Gewalt hat im Himmel auf Erden, der, der in der unsichtbaren Welt auf der rechten Seite Gottes sitzt, dass dieser heute Morgen uns die Ehre erweist, uns besucht, uns kleine Schar, uns durchschnittliche, gewöhnliche Menschen. Wenn der Himmel und aller Himmel dich nicht fassen können, wie sollte es denn dann hier unsere Kirche sein? Aber Jesus sagt, ja, wo sich zwei finden, drei finden oder 100 oder noch mehr, wo sie in meinem Namen sind, da bin ich dabei. Und das ist ein Wunder und man kann sich diesem Wunder nur staunend nähern, dass er auch heute Morgen das Bedürfnis hat, mit uns zu reden. Dass er sich hineinbegibt in sein Wort, in die Bibel, in den Zuspruch des Wortes Gottes. Und dass, wenn wir das Wort Gottes hören, wir seine Stimme hören. Fürchte dich nicht. Oder dir sind deine Sünden vergeben. Oder der Herr segne dich und behüte dich. Unser Herr kleidet sich ganz unscheinbar in menschliche Worte. Wir hören sie in der Schriftlesung, in der Predigt, in den Liedern, beim Segen und wir staunen. Der Himmel und aller Himmel, Himmel können dich nicht fassen. Und so würden wir sagen, wie soll es dann dein Wort tun? Wie kann das sein, dass der, dem alle Engel dienen, nicht nur ein Kind wird und ein Diener wird, sondern dass er sich sogar hineinbegibt in Brot und Wein, im Abendmahl sich uns schenkt? Und deswegen, liebe Gemeinde, wie ist das? Rechnet ihr damit? Rechnet ihr damit, dass, was wir gesungen haben, Gott ist gegenwärtig, dass Jesus da ist, dass der Heilige Geist wirkt? Vertraut ihr auf dieses Versprechen von Jesus? Ohne dieses Vertrauen und ohne diese Gewissheit könnte ich keinen Gottesdienst feiern und leiten. Könnte ich mich nicht an die Vorbereitung einer Predigt machen, wenn ich nicht diese Erfahrung immer wieder gemacht hätte, dass er den Heiligen Geist gibt, der immer wieder zur rechten Zeit die rechten Worte schenkt. Und doch will ich auch diese Gefahr und diese Versuchung nicht geringschätzen, dass Gottesdienst auch zu einer menschlichen Inszenierung werden kann. Und dass wir uns selber feiern. Oder dass wir nur aus lauter frommer Gewohnheit kommen. Und dass alles dann so geplant, alles so geordnet ist, dass Gott gar nicht mehr überraschen kann, gar nicht mehr stören kann. Ein Rabbi war zu Gast bei gelehrten Männern und er überraschte sie mit der Frage. Er stellte den Leuten die Frage, wo denkt ihr, wo wohnt Gott? Und dann haben sie da gelacht und haben gesagt, was redest du denn? Die Welt ist doch voll von seiner Herrlichkeit. Und da hat der Rabbi seine Frage selber beantwortet. Wo wohnt Gott? Er hat gesagt, Gott wohnt, wo man ihn einlässt. Gott wohnt, wo man ihn einlässt. Und das ist vielleicht die tiefste aller Antwortversuche. Denn was hilft es, wenn Gott im Gottesdienst anwesend ist, weil wir seinen Namen feiern? Aber wenn ich als Gottesdienstbesucher mich ihm verschließe, nicht einlasse, was hilft es, wenn ich sage, ja, Gott, das ist nicht irgendwie ein Hirngespinst, das ist durchweg real, aber Gott bleibt trotzdem irgendwie völlig abstrakt und nebulös. Deswegen heißt es im Johannesevangelium gleich im ersten Kapitel, so viele ihn aufnahmen, Jesus, in ihr Leben, so viele ihn aufnahmen, denen gab er die Macht, Gottes Kinder zu werden, die an seinen Namen glauben. Als kleines Kind habe ich, und das haben vielleicht auch viele von euch, ein Gebet oft gebetet. Das hieß so, ich bin klein, mein Herz mach rein, soll niemand drin wohnen als Jesus allein. Als Erwachsener kann ich nur staunen, dass Jesus Wohnung nimmt in unserem Leben, in unserem Herzen. Dass unser Leben ein Tempel wird, unser Leib, wie Paulus sagt, ein Tempel wird für den Heiligen Geist. Es stimmt. Gott wohnt, wo man ihn einlässt. Jesus wohnt, wo man ihm die Tür öffnet. Und deswegen möchte ich abschließen mit einem Türöffnergebet. Und wer möchte, darf dieses Gebet im Stillen mitbeten. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du mich liebst. Danke, dass du auch für meine Schuld gestorben bist. Bitte vergib mir, wo ich dir gegenüber gleichgültig war, wo ich nicht nach deinem Willen gefragt habe. Ich öffne dir meine Herzenstür und ich bitte dich, komm in mein Leben, nimm mich an als dein Kind. Gib mir die Kraft, mich an dich zu halten, auch wenn Probleme und Schwierigkeiten auftauchen. Und lass mich meine Gaben entdecken, damit ich sie einsetzen kann, wo du mich brauchst und wo Menschen auf meine Hilfe warten. Ich danke dir. Amen.